Wenn man heute durch Stuttgart spaziert, mit seinem pulsierenden Stadtzentrum, den breiten Straßen und den modernen Gebäuden, dann fällt es schwer, sich vorzustellen, dass dieser Ort einst ein Vorposten des Römischen Reiches war. Und doch beginnt die Geschichte der Region am Neckar bereits in der Antike, lange bevor Begriffe wie Stuttgart überhaupt existierten. Im ersten Jahrhundert nach Christus rückten die Römer in den südwestdeutschen Raum vor. Und mit ihnen kam eine völlig neue Ordnung, die das Leben der ansässigen Bevölkerung grundlegend veränderte. Die Römer betrachteten den Neckarraum nicht nur als militärisch bedeutsam, sondern auch als wirtschaftlich interessant. Fruchtbare Böden, ein mäßiges Klima und die Nähe zu Flüssen machten die Region ideal für Landwirtschaft und Handel. So entstanden hier erste römische Gutshöfe, sogenannte Villae Rusticae, die nicht nur Wohnhäuser waren, sondern zugleich landwirtschaftliche Produktionsstätten. Solche Höfe dienten der Versorgung der römischen Truppen und waren oft mit allen Errungenschaften ausgestattet, die die Zivilisation des Imperiums auszeichneten. Beheizbare Räume, geordnete Bauweise, Lagerräume und manchmal sogar kleine Bäder. Parallel dazu sicherten die Römer ihre Herrschaft mit einem dichten Netz an Straßen und Militärposten. Entlang des Neckars entstanden kleinere Kastelle und Wachtürme, die Teil des sogenannten Neckar-Odenwald-Limes waren. Dieser Grenzabschnitt bildete die nordöstliche Verteidigungslinie gegen germanische Stämme und machte die Region zu einem wichtigen Schauplatz römischer Grenzpolitik. Archäologische Funde, etwa Münzen, Keramik oder Überreste von Fundamenten, geben uns bis heute ein lebendiges Bild davon, wie stark die römische Präsenz hier war. Doch der römische Einfluss beschränkte sich nicht allein auf Militär und Landwirtschaft. Mit den Legionären und Siedlern kamen neue Lebensweisen in die Gegend. Man führte die lateinische Sprache ein, brachte römisches Recht, neue religiöse Kulte und technische Innovationen wie Wasserleitungen oder Straßenbau mit sich. Die ansässigen keltisch-germanischen Gemeinschaften wurden nach und nach in dieses System eingebunden, sei es durch Handel, kulturellen Austausch oder auch durch Zwang. Die Blütezeit römischer Präsenz im Neckarraum lag etwa zwischen dem 1. und 3. Jahrhundert. Doch diese Phase sollte nicht von Dauer sein. Um die Mitte des 3. Jahrhunderts nach Christus geriet das Imperium zunehmend unter Druck. Von Norden drängten die Alamannen, ein germanischer Stamm, in die Region. Für Rom, das ohnehin mit inneren Krisen und Angriffen an vielen Fronten zu kämpfen hatte, wurde es immer schwieriger, die Grenzgebiete zu halten. Schließlich mussten die Römer den Limes aufgeben und sich auf die westliche Rheinlinie zurückziehen. Mit dem Abzug der römischen Truppen endete die direkte Kontrolle des Imperiums über den Neckarraum. Doch die Spuren ihrer Präsenz blieben bestehen. Archäologische Relikte zeugen noch heute von jener Epoche, in der die Region Stuttgart Teil einer Weltmacht war. Römische Baukunst, Straßennetze und kulturelle Einflüsse überdauerten die Jahrhunderte und legten den Grundstein für die spätere Entwicklung des Landes. So beginnt die Geschichte Stuttgarts nicht mit einer deutschen Herzogsdynastie oder mittelalterlichen Stadtrechten, sondern mit der Expansion Roms. Der Neckarraum wurde früh in den großen Strom der europäischen Geschichte eingebunden und die römischen Hinterlassenschaften bilden das erste Kapitel einer langen, wechselvollen Erzählung. Gründung Stuttgart. Im frühen Mittelalter, lange nach dem Rückzug der Römer, war das Gebiet des heutigen Stuttgarts vor allem ländlich geprägt. Kleine Dörfer, verstreute Höfe und bewaldete Höhenzüge bestimmten das Bild. Doch im 10. Jahrhundert begann sich hier ein entscheidender Wandel abzuzeichnen. Ein Wandel, der mit Pferden, Machtpolitik und einem einzigen unscheinbaren Wort verbunden war: Stuotgarten. Herzog Liudolf von Schwaben, ein Sohn König Ottos des Großen, spielte dabei eine zentrale Rolle. Er ließ im fruchtbaren Nesenbachtal, nahe des Neckars, ein Gestüt anlegen, um dort edle Pferde zu züchten. Pferde waren im Mittelalter nicht bloß Tiere des Alltags, sie waren Prestige, Reichtum und vor allem militärische Macht. Ein Herzog, der über eine verlässliche Zucht von starken Reit- und Kriegspferden verfügte, konnte nicht nur sein eigenes Heer ausstatten, sondern auch seinen Einfluss in der Region festigen. Das Gestüt wurde Stuotgarten genannt, zusammengesetzt aus den althochdeutschen Begriffen Stuot für Herde oder Pferdebestand und Garten im Sinne von eingefriedetes Gelände. Aus dieser Bezeichnung entwickelte sich im Laufe der Jahrhunderte der Name Stuttgart. Was heute wie ein nüchternes Toponym klingt, war damals Ausdruck eines klaren Programms. Aus einem unerschlossenen Tal sollte ein Zentrum für Zucht, Versorgung und Schutz entstehen. Dass gerade dieser Ort gewählt wurde, war kein Zufall. Das Nesenbachtal bot fruchtbare Böden und eine günstige Lage, geschützt durch bewaldete Höhen, zugleich aber nah an den wichtigen Verkehrswegen des Neckarraums. Hier ließ sich Viehzucht betreiben, Landwirtschaft organisieren und eine Siedlung aufbauen, die bald auch Handwerker, Bauern und Händler anzog. Um das Gestüt herum wuchs ein kleiner Ort, der zunächst kaum mehr war als eine funktionale Ansammlung von Höfen, Stallungen und Wirtschaftsgebäuden. Doch dieser unscheinbare Anfang hatte weitreichende Folgen. Mit dem Gestüt legte Herzog Liudolf den Grundstein für eine Entwicklung, die Stuttgart von einem bäuerlichen Siedlungskern zu einer Stadt von überregionaler Bedeutung führen sollte. Denn wo Adlige ihren Sitz nahmen, da folgten bald auch Kirchen, Märkte und Verwaltungsstrukturen. Während viele mittelalterliche Orte aus alten römischen Siedlungen oder kirchlichen Gründungen hervorgingen, entstand Stuttgart somit aus einer sehr weltlichen Notwendigkeit, der Sicherung militärischer und ökonomischer Stärke durch Pferdezucht. Es war ein praktischer, fast unscheinbarer Anfang und doch einer, der das Schicksal der Region für Jahrhunderte prägte. Das Wort Stuotgarten erinnert bis heute daran, dass die Geschichte der Stadt nicht mit Palästen oder Bürgerrechten begann, sondern mit der Haltung von Pferden und mit dem Weitblick eines Herzogs, der wusste, dass Macht im Mittelalter ohne Reit- und Streitrosse nicht zu denken war. Erste urkundliche Erwähnung. Im Jahr 1160 taucht der Name Stuttgart zum ersten Mal in einer schriftlichen Quelle auf. Es war eine Zeit, in der urkundliche Erwähnungen oft den Übergang von einer losen Siedlung zu einem gefestigten Ort markierten. Denn was schriftlich festgehalten wurde, erhielt im Mittelalter Gewicht und Bestand. In diesem Fall war es eine Urkunde, die Stuttgart in den größeren Rahmen des Reiches und seiner Grundherrschaften einordnete. Dass ausgerechnet im 12. Jahrhundert die erste Nennung geschah, ist kein Zufall. Europa befand sich in einer Phase des Aufschwungs. Bevölkerungswachstum, technische Neuerungen in der Landwirtschaft und die zunehmende Bedeutung von Handel und Märkten ließen viele kleinere Siedlungen erstarken. Auch im Neckarraum entwickelten sich neue Dörfer, Klöster und Burgen und Stuttgart, das sich ursprünglich um das Gestüt im Nesenbachtal gebildet hatte, trat nun sichtbarer in Erscheinung. Die Erwähnung selbst war vermutlich unspektakulär. Oft handelte es sich bei solchen Urkunden um Besitzübertragungen, Schenkungen an Klöster oder die Regelung von Rechten. Und doch war sie für die Nachwelt entscheidend. Von diesem Zeitpunkt an lässt sich Stuttgart als klarer Teil der schriftlich bezeugten Geschichte fassen. Alles, was davor lag, bleibt im Dunkeln archäologischer Funde und mündlicher Überlieferung. Doch mit dem Jahr 1160 beginnt eine dokumentierte Kontinuität. Die Urkunde zeigt außerdem, dass Stuttgart schon zu diesem Zeitpunkt mehr war als eine zufällige Ansammlung von Höfen. Offenbar hatte sich der Ort so weit entwickelt, dass er in rechtlichen und administrativen Zusammenhängen eine Rolle spielte. Das spricht für eine wachsende Bedeutung in der Region. Bauernhöfe, Handwerker und erste kirchliche Strukturen dürften sich im Tal niedergelassen haben, und langsam entstand das, was man später als dörfliches Gemeinwesen verstand. So markiert die erste Erwähnung nicht nur ein Datum auf dem Papier, sondern auch einen Schritt in Richtung Urbanität. Stuttgart trat aus der Anonymität des frühen Mittelalters heraus und begann, sich als feste Größe im schwäbischen Raum zu etablieren. Dieses Datum von 1160 ist deshalb nicht einfach nur eine Randnotiz in einer Urkunde, sondern das Signal, dass aus dem einstigen Gestüt ein Ort geworden war, dessen Name Bestand haben sollte. Württembergische Grafen. Im 13. Jahrhundert trat Stuttgart in eine neue Phase seiner Geschichte ein. Eine Phase, die von Herrschaft, Machtkämpfen und territorialen Interessen geprägt war. Nachdem der Ort bereits im 12. Jahrhundert erstmals urkundlich erwähnt worden war, begann er nun, stärker ins Blickfeld jener Familie zu rücken, die das politische Schicksal der gesamten Region über Jahrhunderte bestimmen sollte. Der Grafen von Württemberg. Unter ihrer Herrschaft wandelte sich Stuttgart von einem unbedeutenden Siedlungskern zu einem politischen Zentrum, das Schritt für Schritt wuchs und an Bedeutung gewann. Die Württemberger entstammten einem Adelsgeschlecht, das im Hochmittelalter aus vergleichsweise bescheidenen Anfängen heraus eine erstaunliche Karriere machte. Ihren Stammsitz hatten sie auf der Burg Württemberg, die oberhalb des Neckars lag. Von dort aus begannen sie im 12. und 13. Jahrhundert ihren Einflussbereich stetig auszudehnen, durch Heiratsverbindungen, geschickte Bündnisse, aber auch durch Käufe, Eroberungen und die Ausnutzung politischer Konflikte. Das Reich befand sich in jener Zeit in einer Phase der Zersplitterung. Kaiser und Könige hatten Mühe, ihre Autorität durchzusetzen. Und das eröffnete regionalen Fürsten und Grafen die Möglichkeit, ihre eigene Macht zu vergrößern. Für Stuttgart war dieser Prozess von entscheidender Bedeutung. Die Grafen von Württemberg erkannten das Potenzial des Ortes, der durch seine Lage im fruchtbaren Nesenbachtal nahe wichtiger Handelswege im Neckarraum Vorteile bot. Hier konnte man nicht nur Landwirtschaft betreiben, sondern auch Handel und Handwerk ansiedeln. Zudem war Stuttgart für die Württemberger strategisch interessant. Es lag günstig im Zentrum ihres sich allmählich vergrößernden Territoriums und eignete sich hervorragend, um als Verwaltungsmittelpunkt ausgebaut zu werden. Im Laufe des 13. Jahrhunderts gelang es den Grafen, die Herrschaft über Stuttgart zu festigen. Damit veränderte sich das Gesicht des Ortes nachhaltig. Die Zugehörigkeit zu einem Grafengeschlecht bedeutete nicht nur Schutz vor äußeren Bedrohungen, sondern brachte auch neue Verwaltungsstrukturen mit sich. Abgaben, Gerichtsbarkeit und Rechte wurden organisiert, Märkte kontrolliert und die wirtschaftliche Entwicklung gefördert. Aus dem Gestüt und den wenigen Höfen des frühen Mittelalters begann ein Ort heranzuwachsen, der von nun an Teil einer größeren, planvollen Politik wurde. Die Württemberger nutzten Stuttgart als Baustein in ihrem ehrgeizigen Projekt, aus einem Grafengeschlecht von regionaler Bedeutung eine Dynastie mit überregionalem Gewicht zu formen. Das Mittelalter war eine Zeit, in der Städte zunehmend als Zentren von Handel, Handwerk und Verwaltung an Bedeutung gewannen. In Stuttgart begann dieser Prozess vergleichsweise früh, gefördert durch die Entscheidung der Grafen, den Ort unter ihre direkte Kontrolle zu nehmen und zu fördern. Gleichzeitig darf man sich Stuttgart zu dieser Zeit nicht als blühende Großstadt vorstellen. Es war nach wie vor ein kleiner Ort, von Mauern geschützt, mit einem Markt, einigen Kirchen und einer wachsenden Zahl von Handwerksbetrieben. Aber im Vergleich zu seiner bescheidenen Entstehungsgeschichte hatte Stuttgart im 13. Jahrhundert einen entscheidenden Schritt getan. Es war nicht mehr nur eine anonyme Siedlung im Neckarraum, sondern ein politisch eingebundener Ort, dessen Entwicklung nun von den Interessen einer mächtigen Adelsfamilie gesteuert wurde. Diese Eingliederung in die Herrschaft der Grafen von Württemberg sollte weitreichende Folgen haben. Sie bereitete den Boden für den späteren Aufstieg Stuttgarts zur Residenzstadt, zum Mittelpunkt der württembergischen Lande und schließlich zur Hauptstadt eines Herzogtums und eines Königreichs. Der 13. Jahrhundert markiert also jenen Moment, in dem Stuttgart endgültig Teil einer größeren politischen Geschichte wurde. Einer Geschichte, die fortan eng mit dem Namen Württemberg verbunden war. Residenzstadt. Als sich das 14. Jahrhundert dem Ende zuneigte, trat Stuttgart in eine Epoche ein, die ihre künftige Entwicklung maßgeblich prägen sollte. Die Erhebung zur Residenzstadt der Grafen von Württemberg. Dieser Schritt markierte einen gewaltigen Aufstieg, denn aus einer bescheidenen, aber wachsenden Siedlung wurde nun der politische Mittelpunkt eines ganzen Territoriums. Die Entscheidung, Stuttgart zur Residenz zu machen, war kein Zufall, sondern Ausdruck einer Strategie, die Württemberg festigen und zugleich repräsentativ in Szene setzen sollte. Die Grafen von Württemberg hatten im Verlauf des 13. Jahrhunderts ihren Einflussbereich stetig vergrößert. Durch geschickte Bündnisse, territoriale Zuwächse und die Nutzung politischer Krisen des Reiches waren sie zu einer der wichtigsten Adelsfamilien im südwestdeutschen Raum aufgestiegen. Für ein Geschlecht, das seine Macht sichern und nach außen sichtbar machen wollte, war die Wahl einer geeigneten Residenz von zentraler Bedeutung. Während die Burg Württemberg bei Cannstatt zwar als Stammsitz diente, bot sie nicht den Raum und die Möglichkeiten, die ein aufstrebendes Territorium benötigte. Stuttgart dagegen lag in einem fruchtbaren Tal, zentral im Land, und konnte nicht nur befestigt, sondern auch repräsentativ ausgebaut werden. Mit der Verlegung der Residenz nach Stuttgart begann eine tiefgreifende Transformation. Der Ort erhielt all jene Einrichtungen, die zu einem Herrschaftszentrum gehörten, eine Burganlage, die später zum alten Schloss ausgebaut wurde, eine verstärkte Befestigung mit Mauern und Toren, Verwaltungsgebäude sowie Strukturen für den wachsenden Hofstaat. Mit dem Einzug der Grafen kamen Beamte, Räte, Geistliche, Bedienstete und Handwerker in die Stadt, wodurch die Bevölkerung wuchs und das wirtschaftliche Leben neue Impulse erhielt. Märkte florierten, Zünfte gewannen an Bedeutung und Stuttgart entwickelte sich nach und nach zu einem Knotenpunkt in der Region. Die Präsenz des Hofes hatte auch eine symbolische Dimension. Eine Residenzstadt war nicht einfach nur ein praktischer Verwaltungssitz, sie war ein Ausdruck von Macht und Anspruch. Der Bau repräsentativer Gebäude, die Förderung von Kirchen und Klöstern, die Pflege höfischer Kultur. All das diente dazu, das Ansehen der Grafen zu unterstreichen. Stuttgart war nun nicht mehr nur eine funktionale Ansiedlung, sondern der sichtbare Mittelpunkt eines Herrschaftsraumes, der in der Konkurrenz zu benachbarten Fürstentümern wie den Pfalzgrafen bei Rhein oder den Herzögen von Bayern bestehen musste. Für die Bewohner bedeutete diese Entwicklung Chancen und Herausforderungen zugleich. Auf der einen Seite brachte die Residenz neue Arbeitsplätze, Wohlstand und ein gesteigertes Ansehen. Auf der anderen Seite waren die Belastungen durch Abgaben, Frondienste und die Pflichten gegenüber dem Hof nicht unerheblich. Dennoch lässt sich festhalten, dass Stuttgart durch die Erhebung zur Residenzstadt erstmals eine Rolle über die unmittelbare Region hinaus spielte. Es wurde zu einem Ort, an dem Politik gestaltet, Verträge geschlossen und Macht ausgeübt wurde. Diese neue Stellung legte den Grundstein für die weitere Geschichte der Stadt. Die kommenden Jahrhunderte sollten zeigen, dass Stuttgart nicht nur eine zufällige Wahl war, sondern ein Ort mit dem Potenzial, dauerhaft Zentrum der württembergischen Herrschaft zu bleiben. Die Entscheidung des 14. Jahrhunderts war somit ein Wendepunkt, der Stuttgart aus der Reihe gewöhnlicher Städte heraushob und es in den Kreis der bedeutenden Residenzen des Reiches einreihte. Ein Rang, den die Stadt fortan nicht mehr verlieren sollte. Bau des Alten Schlosses. Wenn man heute durch die Stuttgarter Innenstadt geht, fällt unweigerlich der Blick auf das Alte Schloss. Mit seinen markanten Türmen, dem geschlossenen Innenhof und den massiven Mauern wirkt es wie ein steinernes Zeugnis längst vergangener Jahrhunderte. Seine Ursprünge reichen in das 14. und 15. Jahrhundert zurück, eine Zeit, in der Stuttgart seinen Status als Residenz festigte und die Grafen von Württemberg begannen, ihre Macht architektonisch sichtbar zu machen. Der Bau des Schlosses war eng mit der Entscheidung verbunden, Stuttgart im 14. Jahrhundert zur Residenzstadt zu machen. Denn wo ein Fürst seinen Hof hielt, brauchte es nicht nur funktionale Gebäude, sondern auch eine repräsentative und zugleich wehrhafte Anlage. Die ersten Bauphasen des Alten Schlosses waren daher weniger prachtvoll als vielmehr militärisch geprägt. Eine Festung, die Schutz bot in unruhigen Zeiten, in denen Fehden, Erbstreitigkeiten und kriegerische Auseinandersetzungen zum Alltag der Reichsfürsten gehörten. Um 1330 entstand ein erster befestigter Bau, der die Grundlage für die spätere Anlage bildete. Über die Jahrhunderte wurde dieser Kern immer wieder erweitert, verstärkt und den jeweiligen Bedürfnissen angepasst. Die Grafen von Württemberg ließen Türme errichten, Mauern ausbauen und den Innenhof anlegen, der sich bald zum Zentrum des höfischen Lebens entwickelte. Dabei spiegelte das Schloss die doppelte Rolle der Herrscher wider. Es war zugleich Wehrburg und Wohnsitz, Symbol militärischer Stärke und Ort höfischer Kultur. Im 15. Jahrhundert, als die Grafen schließlich zu Herzögen erhoben wurden, erhielt das Schloss zunehmend auch repräsentative Züge. Wohnräume wurden ausgebaut, Prunksäle geschaffen und der Bau wandelte sich von einer reinen Festung zu einer Residenz im eigentlichen Sinn. Der Innenhof mit seinen Arkaden, der heute noch zu sehen ist, entstand in dieser Phase und zeigt, wie sehr sich das Schloss dem Ideal eines repräsentativen Renaissancebaus annäherte. Doch das Alte Schloss war nicht nur ein Bauwerk aus Stein, es war ein politisches Symbol. Wer das Schloss betrat, stand im Machtzentrum Württembergs. Hier tagten die Räte, hier wurden Entscheidungen über Krieg und Frieden gefällt, hier empfing man Gesandte und feierte Feste. Für die Menschen in Stuttgart war das Schloss ein ständiger Bezugspunkt. Es dominierte das Stadtbild, bot Sicherheit, stand aber auch für die Ansprüche der Herrscher, die ihre Macht sichtbar über die Stadt legten. Gleichzeitig hatte der Bau des Schlosses tiefgreifende Auswirkungen auf die Entwicklung Stuttgarts. Rund um die Residenz siedelten sich Handwerker an, die am Bau beteiligt waren oder die Bedürfnisse des Hofes versorgten. Händler profitierten von der Anwesenheit des Hofstaates und die Stadt erhielt durch das Schloss einen festen Platz in der Landkarte des südwestdeutschen Raumes. Noch Jahrhunderte später blieb das Alte Schloss das Herzstück der Stadt. Auch wenn später neue Residenzen wie das Neue Schloss hinzukamen, behielt der mittelalterliche Bau seinen Rang als Ursprung der württembergischen Herrschaft in Stuttgart. Dass es bis heute im Zentrum der Stadt steht, ist ein sichtbares Zeichen dafür, dass der Aufstieg Stuttgarts zur politischen und kulturellen Metropole ohne dieses Bauwerk kaum denkbar gewesen wäre. Es ist nicht nur ein Denkmal der Baukunst des 14. und 15. Jahrhunderts, sondern zugleich ein steingewordenes Symbol dafür, wie aus einem Gestüt im Nesenbachtal eine Residenzstadt wurde, die fortan im Mittelpunkt eines ganzen Herzogtums stand. Reformation. Das 16. Jahrhundert brachte einen tiefen Einschnitt in die Geschichte Württembergs und damit auch in die Geschichte Stuttgarts. Es war eine Epoche religiöser Umbrüche, ausgelöst durch die Reformation, die von Wittenberg ihren Ausgang genommen hatte und binnen weniger Jahrzehnte große Teile Europas erfasste. Stuttgart, seit dem Spätmittelalter die Residenz der württembergischen Herrscher, stand im Zentrum dieser Entwicklungen. Unter Herzog Ulrich von Württemberg wurde hier der Protestantismus eingeführt und die Stadt erlebte damit einen Wandel, der weit über Fragen des Glaubens hinausging und Politik, Kultur und Gesellschaft gleichermaßen veränderte. Ulrich selbst war eine schillernde Figur. Als junger Herzog hatte er durch ungeschickte Politik, verschwenderischen Lebensstil und Konflikte mit dem Schwäbischen Bund seine Stellung gefährdet. 1519 wurde er sogar zeitweise aus seinem Herzogtum vertrieben. Erst mit Hilfe des mächtigen Landgrafen Philipp von Hessen und durch die politische Großwetterlage, die im Zuge der Reformation immer stärker von Glaubensfragen bestimmt wurde, gelang ihm 1534 die Rückkehr. Dieses Jahr markiert auch den Beginn der entscheidenden Weichenstellung. Ulrich schloss sich der evangelischen Bewegung an und führte in seinem Land die Reformation ein. Die Entscheidung war nicht allein religiös motiviert, sondern auch ein politischer Schachzug. Mit der Einführung des Protestantismus konnte Ulrich seine Macht stärken, indem er die enge Bindung an die römische Kirche löste und die Kontrolle über kirchliches Vermögen, Klöster und Pfründe gewann. Zugleich konnte er sich in das Bündnis der protestantischen Fürsten einfügen, das im Reich immer mehr Gewicht erhielt. Für Stuttgart als Residenzstadt bedeutete dies eine umfassende Neuordnung des religiösen Lebens. Kirchen und Klöster wurden reformiert, die Messe nach evangelischem Ritus eingeführt und die Geistlichen hatten sich fortan an den Grundsätzen Luthers zu orientieren. Besonders prägend war die Einrichtung einer neuen Kirchenordnung, die nicht nur den Gottesdienst regelte, sondern auch Fragen der Bildung und des sozialen Lebens berührte. Schulen wurden gegründet, um die Bevölkerung in der Bibellektüre zu unterweisen, und damit erlebte die Stadt einen deutlichen Aufschwung im Bereich der Bildung. Doch der Umbruch war nicht frei von Konflikten. Viele Menschen hielten zunächst an den alten Glaubensformen fest, andere begrüßten die Neuerungen begeistert. Es kam zu Spannungen, nicht nur in Stuttgart selbst, sondern im gesamten Herzogtum. Ulrich musste die Neuerungen durchsetzen und gleichzeitig die politische Stabilität wahren, was in einer Zeit konfessioneller Gegensätze eine schwierige Aufgabe war. Langfristig aber setzte sich die Reformation durch und Stuttgart entwickelte sich zu einem Zentrum des Protestantismus im südwestdeutschen Raum. Die Stadt wurde Sitz neuer Institutionen, die die evangelische Lehre festigten, und die Kultur begann, sich an den neuen Leitbildern zu orientieren. Der Einfluss der Kirche blieb groß, doch sie war nun Teil einer neuen Ordnung, in der weltliche und geistliche Macht enger miteinander verflochten waren. Damit erhielt Stuttgart im 16. Jahrhundert nicht nur eine neue religiöse Prägung, sondern auch ein neues Selbstverständnis. Die Einführung des Protestantismus unter Herzog Ulrich markierte einen Wendepunkt, der die Stadt in den folgenden Jahrhunderten entscheidend formen sollte. Von der Organisation des Bildungswesens über das gesellschaftliche Leben bis hin zur Rolle Württembergs im Konzert der europäischen Mächte. Die Reformation machte Stuttgart zu einem Schauplatz der großen Umwälzungen, die Europa in jener Epoche erfassten und setzte Impulse, die noch lange nachwirkten. Dreißigjähriger Krieg. Als sich 1618 in Böhmen die ersten Funken eines Aufstandes entzündeten, konnte niemand ahnen, dass daraus ein Krieg entstehen würde, der 3 Jahrzehnte dauern und weite Teile Europas verwüsten sollte. Der Dreißigjährige Krieg war weit mehr als ein konfessioneller Konflikt zwischen Katholiken und Protestanten. Er war ein Ringen um Macht, Territorien und Vorherrschaft, in das nahezu alle europäischen Großmächte verwickelt wurden. Auch Württemberg und seine Residenzstadt Stuttgart blieben von den Erschütterungen nicht verschont. Im Gegenteil, die Stadt geriet in den Strudel von Plünderungen, Besatzungen und wirtschaftlichem Niedergang, die das Leben ihrer Bewohner tiefgreifend veränderten. Württemberg stand seit der Reformation fest auf der Seite des Protestantismus, und das machte das Land früh zur Zielscheibe katholischer Heere. Schon in den ersten Kriegsjahren marschierten kaiserliche Truppen in das Herzogtum ein. Stuttgart, politisches und administratives Zentrum, wurde mehrfach besetzt. Für die Bevölkerung bedeutete das nicht nur militärische Präsenz, sondern vor allem drückende Lasten. Einquartierungen von Soldaten, erzwungene Lieferungen von Nahrungsmitteln und Vieh, Kontributionen in Form von Geldzahlungen. Was die kaiserlichen Truppen nicht nahmen, raubten andere Söldnerheere, die ziellos durch das Land zogen und aus Not oder Habgier plünderten. Die ständigen Einquartierungen stellten für die Bürger eine enorme Belastung dar. Häuser wurden verwüstet, Vorräte aufgebraucht und immer wieder kam es zu Gewalttaten. Krankheiten breiteten sich in der überfüllten Stadt rasch aus und Hunger griff um sich, weil die Felder im Umland verwüstet oder von Soldaten beschlagnahmt wurden. Stuttgart, das im 16. Jahrhundert durch die Reformation und das Erstarken der württembergischen Verwaltung einen Aufschwung erlebt hatte, sah sich nun in eine tiefe Krise gestürzt. Hinzu kam die politische Unsicherheit. Der Herzog und seine Räte standen unter Druck, zwischen den Fronten zu manövrieren. Württemberg war zu klein, um eine eigene entscheidende Rolle im europäischen Ringen zu spielen, und so musste man sich mal den kaiserlichen, mal den protestantischen Bündnissen anpassen. Für die Bevölkerung änderte das wenig. Sie war dem wechselnden Schicksal der Kriegsherren ausgeliefert, die die Stadt jeweils für sich beanspruchten. In Stuttgart selbst spiegelte sich das Chaos des Krieges im Alltag wider. Handwerk und Handel brachen ein, weil Kaufleute die unsicheren Straßen mieden und Märkte ausblieben. Viele Familien flohen aufs Land oder in weniger umkämpfte Gebiete. Die, die blieben, litten unter den katastrophalen Lebensbedingungen. Hunger, Krankheit und Elend waren allgegenwärtig. Wie in vielen anderen Teilen des Reiches schrumpfte auch in Württemberg die Bevölkerung drastisch. Ganze Generationen wuchsen im Schatten von Gewalt und Unsicherheit auf. Und doch überstand Stuttgart diese Jahre. Als der Westfälische Friede 1648 endlich unterzeichnet wurde, war die Stadt schwer gezeichnet, aber nicht untergegangen. Ihre Häuser waren beschädigt, ihre Vorratskammern leer, ihre Menschen erschöpft. Der Wiederaufbau sollte Jahrzehnte dauern und die Narben des Krieges blieben tief. Doch die Tatsache, dass Stuttgart trotz aller Belastungen weiterhin Residenzstadt blieb, zeigt, dass die Grundlagen seiner Bedeutung nicht vollständig zerstört wurden. Der Dreißigjährige Krieg war für Stuttgart keine heroische Episode, sondern ein Kapitel des Leidens. Er zeigte, wie abhängig selbst bedeutende Städte vom großen europäischen Kräftespiel waren und wie sehr das Schicksal ihrer Bewohner von Entscheidungen weit außerhalb ihrer Mauern bestimmt wurde. Die Erinnerung an Hunger, Zerstörung und Besatzung prägte die Stadt noch lange nach dem Ende des Krieges und wirkte wie ein dunkler Schatten über dem weiteren 17. Jahrhundert. Herzogtum Württemberg. Als das 17. Jahrhundert in seine letzten Jahrzehnte eintrat, war Stuttgart eine Stadt voller Narben. Der Dreißigjährige Krieg hatte tiefe Spuren hinterlassen. Häuser und Dörfer im Umland lagen verwüstet. Die Bevölkerung war drastisch dezimiert worden. Hunger, Seuchen und die ständige Angst vor den umherziehenden Soldaten hatten das Leben geprägt. Doch gegen Ende des Jahrhunderts setzte ein neuer Abschnitt ein. Stuttgart erhob sich aus den Trümmern und trat in eine Epoche ein, in der es zu einer prunkvollen Residenzstadt umgestaltet wurde. Mit dem Jahr 1693, das oft als Zäsur genannt wird, begann ein ehrgeiziges Bau- und Repräsentationsprogramm, das Stuttgart ein neues Gesicht gab. Der Wiederaufbau war nicht allein eine Frage praktischer Notwendigkeit, sondern vor allem Ausdruck fürstlicher Selbstinszenierung. Die Herzöge von Württemberg wollten demonstrieren, dass sie trotz aller Krisen und Verluste zu den bedeutenden Fürstenhäusern im Reich gehörten. Dazu gehörte eine Residenz, die Glanz und Macht ausstrahlte. Stuttgart, das seit dem Mittelalter als Sitz der Württemberger diente, bot den idealen Rahmen für ein solches Projekt. Die Herzöge ließen die alten Strukturen erweitern, Straßen neu anlegen und repräsentative Bauten errichten. Das alte Schloss, das schon im 14. und 15. Jahrhundert errichtet worden war, wurde modernisiert und durch neue Gebäude ergänzt. Kirchen wurden erneuert, Verwaltungsgebäude ausgebaut und selbst die Stadtbefestigung erhielt teilweise eine zeitgemäße Form. Besonders ins Auge fiel die barocke Architektur, die damals in ganz Europa als Ausdruck von Pracht und Herrschaft diente. Breite Fassaden, symmetrische Anlagen und dekorative Elemente verliehen der Stadt ein Erscheinungsbild, das sich deutlich vom eher nüchternen mittelalterlichen Charakter abhob. Ein zentrales Anliegen war es, Stuttgart zu einem kulturellen und politischen Mittelpunkt zu machen. Der Hofstaat wuchs, Künstler, Musiker und Handwerker fanden Beschäftigung und höfische Feste wurden zu prunkvollen Inszenierungen, die das Ansehen des Herzogtums stärken sollten. Der Einfluss des französischen Barocks, wie er am Hof von Versailles zur Vollendung gekommen war, war unverkennbar. Auch in Stuttgart spiegelte sich der Wunsch wider, die eigene Stellung durch architektonische und kulturelle Prachtentfaltung sichtbar zu machen. Doch der Aufstieg zur prunkvollen Residenzstadt bedeutete nicht nur Glanz. Für die Bürger hatte er auch Schattenseiten. Der repräsentative Lebensstil der Herzöge musste finanziert werden, und so trugen die Untertanen durch Abgaben und Steuern einen großen Teil der Lasten. Manche Zeitgenossen kritisierten den Aufwand, den die Herrscher für Hofhaltung und Bauprojekte betrieben, während das Land noch immer unter den Spätfolgen des Dreißigjährigen Krieges litt. Trotz aller Spannungen veränderte sich Stuttgart in dieser Zeit grundlegend. Die Stadt gewann ein neues Gesicht, das über den rein funktionalen Charakter hinausging. Sie wurde zu einem Ort, der Macht und Kultur ausstrahlte, und bereitete damit den Weg für ihre Rolle im 18. Jahrhundert, in dem weitere bedeutende Bauwerke und Institutionen entstehen sollten. So war der Wiederaufbau nach 1603 und 90 weit mehr als ein architektonisches Projekt. Er symbolisierte den Willen der Herzöge, die Schrecken der Vergangenheit hinter sich zu lassen und Stuttgart zu einer Stadt zu machen, die nicht nur Verwaltungszentrum, sondern auch Ausdruck fürstlicher Größe war. In dieser Epoche wurde der Grundstein gelegt für jenes Bild, das Stuttgart noch heute prägt. Eine Stadt, deren Identität immer wieder zwischen praktischer Notwendigkeit und fürstlichem Anspruch, zwischen Alltag und Repräsentation ausbalanciert wurde. Gründung der Hohen Karlsschule. Als Herzog Karl Eugen im Jahr 1770 die Hohe Karlsschule gründete, schuf er eine Institution, die weit über die Grenzen Württembergs hinaus bekannt werden sollte. Sie war zunächst als militärische Pflanzschule gedacht, entwickelte sich jedoch bald zu einer umfassenden Akademie, die nicht nur Soldaten und Beamte hervorbrachte, sondern auch Künstler, Wissenschaftler und Dichter. Am bekanntesten wurde die Schule durch einen ihrer Schüler, Friedrich Schiller, der hier den Grundstein für seine literarische Laufbahn legte. Die Gründung war Ausdruck der barocken Fürstenpolitik des 18. Jahrhunderts. Karl Eugen wollte sein Herzogtum modernisieren und zugleich seine eigene Macht und Bildungsideale repräsentieren. Der Plan war, junge Männer zu einer Elite zu formen, die dem Staat dienen sollte, sei es im Militär, in der Verwaltung oder in den Künsten. Zunächst auf Schloss Solitude eingerichtet, zog die Akademie wenige Jahre später in das alte Schloss im Zentrum von Stuttgart, was ihre Bedeutung weiter unterstrich. Die Hohe Karlschule war mehr als nur eine Ausbildungsstätte. Sie folgte einem klaren Konzept der Disziplin und Formung. Die Schüler lebten in strenger militärischer Ordnung, Uniformen waren Pflicht und Gehorsam stand im Mittelpunkt. Zugleich erhielten sie eine vielseitige Bildung. Medizin, Rechtswissenschaften, Philosophie, Naturwissenschaften und die schönen Künste standen auf dem Lehrplan. Karl Eugen wollte eine Institution schaffen, die den modernen Anforderungen des Staates gerecht wurde und gleichzeitig seine eigene Herrschaft glanzvoll untermauerte. Für viele Schüler war die Erfahrung ambivalent. Einerseits bot die Schule Aufstiegschancen, die sonst unerreichbar gewesen wären. Söhne aus nicht adligen Familien erhielten hier Zugang zu Bildung und Karrierewegen, die ihnen unter normalen Umständen verschlossen geblieben wären. Andererseits war das Leben an der Schule hart, geprägt von Kontrolle, strengen Regeln und der ständigen Präsenz militärischer Disziplin. In dieser Umgebung wuchs auch Friedrich Schiller heran. 1773 trat er als Schüler ein und sollte zunächst Medizin studieren. Doch bald begann er, heimlich Gedichte und Dramen zu verfassen. Die beengte Atmosphäre der Karlsschule mit ihrem rigiden Alltag und den wenigen Freiheiten prägte seinen Drang nach Ausdruck und Unabhängigkeit. Sein erstes großes Drama, Die Räuber, entstand unter diesen Eindrücken und wurde zu einem literarischen Aufschrei gegen Unterdrückung und Willkür. Dass ein Schüler dieser strengen Anstalt zu einem der bedeutendsten Dichter der deutschen Literatur werden sollte, ist eine der großen Ironien der Geschichte. Auch über Schiller hinaus entfaltete die Karlsschule eine weitreichende Wirkung. Sie brachte Wissenschaftler und Künstler hervor, die das geistige Leben Württembergs im späten 18. Jahrhundert prägten. Ihre Existenz machte Stuttgart zu einem kulturellen Zentrum, das nicht nur politisch, sondern auch intellektuell Bedeutung gewann. Doch so glanzvoll die Ambitionen gewesen waren, so begrenzt war die Lebensdauer der Institution. Nach dem Tod Karl Eugens 1793 wurde die Schule geschlossen. Dennoch hinterließ sie ein bleibendes Erbe. Sie stand für den Versuch eines absolutistischen Fürsten, durch Bildung Macht zu sichern und zugleich Kultur zu fördern. Und sie war der Ort, an dem Schiller den Grundstein zu seinem Werk legte, das weit über Württemberg hinaus wirkte. Die Hohe Karlsschule war damit ein Spiegel der Epoche, eine Mischung aus Prachtentfaltung, strenger Ordnung und aufkeimender Freiheit des Geistes. In ihr verband sich das barocke Ideal des absolutistischen Herrschers mit den ersten Funken einer neuen, selbstbewussten Kultur, die bald das Denken und Handeln in Europa verändern sollte. Stuttgart hatte mit dieser Gründung ein Kapitel aufgeschlagen, das die Stadt untrennbar mit einem der größten Dichter der deutschen Geschichte verband. Königreich Württemberg. Als sich zu Beginn des 19. Jahrhunderts die politischen Landkarten Europas neu ordneten, stand auch Württemberg vor einer entscheidenden Wende. Napoleon Bonaparte hatte das alte Gefüge des Heiligen Römischen Reiches erschüttert und eine Welle von Umbrüchen ausgelöst, die auch den südwestdeutschen Raum erfasste. Im Jahr 1806 wurde Württemberg von einem Herzogtum zu einem Königreich erhoben, ein Schritt, der nicht nur den Status der Herrscherfamilie veränderte, sondern Stuttgart endgültig zur Hauptstadt eines souveränen Staates machte. Die Erhebung zum Königreich war eng mit der Politik Napoleons verknüpft. Herzog Friedrich, der Zweite von Württemberg, hatte früh erkannt, dass ein Bündnis mit dem französischen Kaiser mehr Vorteile versprach als eine Treue zum Alten Reich. Indem er sich Napoleon anschloss, erhielt er nicht nur territoriale Zugewinne, sondern auch die Königskrone. Fortan regierte er als König Friedrich, der Erste von Württemberg, und Stuttgart wurde zum Zentrum eines neu geordneten und deutlich vergrößerten Staatswesens. Mit dem neuen Rang wuchs auch die Bedeutung der Stadt. Stuttgart, bislang Residenz einer regionalen Dynastie, wurde nun zur Hauptstadt eines Königreichs mit internationalem Gewicht. Dies verlangte nach Repräsentation. Der Hof wurde ausgebaut, Ministerien eingerichtet und die Stadtarchitektur an die Ansprüche einer modernen Hauptstadt angepasst. Unter König Friedrich I. begann der Bau des neuen Schlosses im barocken Stil, der Stuttgart ein repräsentatives Zentrum gab und die Stellung des Herrscherhauses sichtbar machte. Die Stadt erhielt großzügigere Straßen, Plätze und Gebäude, die dem neuen Rang entsprachen. Doch die Erhebung war nicht nur ein äußerliches Prestigeprojekt, sie ging mit tiefgreifenden politischen und gesellschaftlichen Veränderungen einher. König Friedrich führte eine Reihe von Reformen durch, die Verwaltung und Rechtssystem modernisierten. Die feudalen Strukturen, die das Herzogtum jahrhundertelang geprägt hatten, wurden zunehmend durch zentralisierte Behörden ersetzt. Auch das Militär wurde neu organisiert, ganz im Sinne der napoleonischen Ordnung. Für die Bürger Stuttgarts bedeutete dies eine Zeit des Umbruchs. Auf der einen Seite brachte die Hauptstadtfunktion neue Möglichkeiten. Handel, Gewerbe und das kulturelle Leben profitierten von der Nähe zum Hof und der Ansiedlung staatlicher Institutionen. Auf der anderen Seite wuchs die Belastung durch Abgaben, Kriegsdienste und die ständige Einbindung in die napoleonische Kriegsmaschinerie. Viele Württemberger mussten in den Feldzügen Napoleons kämpfen, und nicht wenige kehrten nicht zurück. Stuttgart aber blieb der Ort, an dem die großen politischen Entscheidungen Württembergs fielen. Hier residierte der König, hier versammelte sich der Hof, hier konzentrierten sich Verwaltung, Kultur und Gesellschaft. Die Stadt erhielt damit ein Gewicht, das sie dauerhaft von anderen Orten im Land abhob. Auch nach Napoleons Niederlage 1814 und den Umwälzungen des Wiener Kongresses blieb Württemberg ein Königreich und Stuttgart behielt seine Rolle als Hauptstadt. Die Stadt hatte ihren Platz im Konzert der europäischen Hauptstädte gefunden, wenn auch in einem kleineren Rahmen als Paris, Wien oder Berlin. So markierte das Jahr 1806 für Stuttgart den Übergang in die Neuzeit. Aus der Residenz eines Herzogtums wurde die Hauptstadt eines Königreichs, aus einer regionalen Stadt ein politisches Zentrum von europäischem Rang. Die Verbindung zu Napoleon mag den Anstoß gegeben haben, doch das Erbe reichte weit über diese Jahre hinaus. Stuttgart war endgültig in die große Politik Europas eingetreten, eine Rolle, die die Stadt bis ins 20. Jahrhundert hinein prägen sollte. Industrialisierung. Das 19. Jahrhundert veränderte Stuttgart und ganz Württemberg auf eine Weise, wie es zuvor kaum vorstellbar gewesen wäre. Die Stadt, die sich bis dahin vor allem als Residenz- und Verwaltungszentrum präsentiert hatte, entwickelte sich in dieser Epoche zu einem bedeutenden Standort von Industrie, Technik und Innovation. Die Industrialisierung, die in England und Frankreich bereits im späten 18. Jahrhundert begonnen hatte, griff nun auch auf Süddeutschland über und stellte das Leben in Stuttgart grundlegend auf den Kopf. Am Anfang stand der Maschinenbau. Württemberg war ein vergleichsweise armes Land mit wenig Bodenschätzen, aber es verfügte über eine lange Tradition handwerklicher Fertigkeiten. Diese bot den idealen Nährboden für den Übergang in die industrielle Produktion. In Stuttgart und den umliegenden Orten entstanden Werkstätten, die zunächst einfache Maschinen für Landwirtschaft und Handwerk herstellten. Mit der Zeit wuchsen daraus größere Betriebe, die sich zunehmend auf den Bau von Textilmaschinen, Werkzeugmaschinen und später auch von industriellen Anlagen spezialisierten. Namen wie die Maschinenfabrik Esslingen oder die Firmen von Gottlieb Daimler und Wilhelm Maybach sollten bald über die Region hinaus bekannt werden. Parallel dazu erlebte die Textilindustrie einen Aufschwung. Schon seit Jahrhunderten wurde in Schwaben Leinen und Wolle verarbeitet. Doch im 19. Jahrhundert setzte sich die mechanisierte Produktion durch. In Stuttgart selbst und in den angrenzenden Tälern entstanden Spinnereien und Webereien, die mit neuen Maschinen betrieben wurden und die Nachfrage eines wachsenden Marktes bedienten. Damit veränderte sich auch das soziale Gefüge. Bauern und Handwerker, die bislang in kleinen Werkstätten gearbeitet hatten, fanden nun Anstellung in Fabriken. Die Stadt wuchs und mit ihr die Zahl der Arbeiterwohnungen, Märkte und Infrastrukturen. Stuttgart profitierte in besonderem Maße von seiner Rolle als Verwaltungs- und Bildungshauptstadt. Hier wurden neue Schulen gegründet, technische Fachrichtungen gefördert und eine Schicht von Ingenieuren und Technikern herangebildet, die das industrielle Wachstum vorantrieben. Der Geist von Innovation und Fortschritt prägte die Stadt, die sich im 19. Jahrhundert zunehmend vom Bild der barocken Residenz verabschiedete und zu einem Zentrum der Industriegesellschaft wurde. Besonders folgenreich war schließlich die Entwicklung des Automobilbaus. Gegen Ende des Jahrhunderts experimentierten Tüftler und Ingenieure im Raum Stuttgart mit neuen Antriebstechniken. Gottlieb Daimler in Cannstatt und Karl Benz in Mannheim, deren Entwicklungen eng miteinander verbunden waren, schufen die Grundlagen für das moderne Automobil. Stuttgart wurde damit zur Wiege einer technischen Revolution, die das 20. Jahrhundert bestimmen sollte. Die ersten Motorwagen waren noch eine Kuriosität, doch schon bald entstand eine ganze Branche, die untrennbar mit der Stadt verbunden blieb. Die Industrialisierung brachte aber nicht nur Fortschritt und Wohlstand, sie führte auch zu sozialen Spannungen. Fabrikarbeit war hart, Arbeitszeiten lang und die Wohnverhältnisse in den schnell wachsenden Stadtvierteln oft beengt. Soziale Bewegungen, Arbeitervereine und politische Organisationen gewannen an Einfluss, um Verbesserungen durchzusetzen. Stuttgart wurde zu einem Ort, an dem die neuen gesellschaftlichen Fragen der Industriegesellschaft besonders sichtbar wurden, von Kinderarbeit und Lohnkämpfen bis hin zu den ersten gewerkschaftlichen Zusammenschlüssen. Im Laufe des 19. Jahrhunderts wandelte sich das Gesicht Stuttgarts grundlegend. Wo einst das Leben vom Hof und von der Landwirtschaft geprägt war, bestimmten nun Fabrikschornsteine, Werkhallen und Eisenbahnschienen das Bild. Stuttgart entwickelte sich zu einer Stadt der Ingenieure und Unternehmer, aber auch zu einer Stadt der Arbeiter, die unter schwierigen Bedingungen den industriellen Fortschritt möglich machten. So wurde das 19. Jahrhundert zur Geburtsstunde des modernen Stuttgarts. Maschinenbau, Textilindustrie und schließlich der Automobilbau legten den Grundstein für eine industrielle Tradition, die die Stadt bis heute prägt. In dieser Epoche begann Stuttgart endgültig, das Gesicht einer modernen Metropole anzunehmen, mit all den Chancen und Widersprüchen, die die industrielle Revolution mit sich brachte. Eisenbahnanschluss. Als im Jahr 1846 die erste Eisenbahnlinie Stuttgart erreichte, begann für die Stadt ein neues Kapitel. Mit dem Anschluss an das sich rasant ausbreitende Eisenbahnnetz wurde Stuttgart nicht nur besser mit dem übrigen Königreich Württemberg verbunden, sondern auch mit den großen Handels- und Industriezentren des Deutschen Bundes. Kaum eine technische Neuerung des 19. Jahrhunderts hatte eine derart durchschlagende Wirkung wie die Eisenbahn, und in Stuttgart waren ihre Folgen unübersehbar. Die Eisenbahn galt im 19. Jahrhundert als Symbol für Fortschritt und Moderne. Bis dahin war Stuttgart zwar Hauptstadt Württembergs, aber in verkehrstechnischer Hinsicht nicht ideal gelegen. Das Nesenbachtal war eng, die Anbindung an überregionale Handelswege umständlich und Transporte erfolgten über Straßen, die oft schlecht ausgebaut und wetterabhängig waren. Mit der Eisenbahn änderte sich dies grundlegend. Plötzlich konnten Waren und Menschen in nie dagewesener Geschwindigkeit und Menge transportiert werden. Die erste Linie führte von Cannstatt, wo sich der erste württembergische Bahnhof befand, nach Untertürkheim und schließlich ins Zentrum Stuttgarts. Der Bau stellte die Ingenieure vor besondere Herausforderungen, denn die topografische Lage der Stadt im Talkessel erforderte technische Meisterleistungen. Dämme, Brücken und Tunnel mussten angelegt werden, um die Schienen in die Stadt zu führen. Doch die Mühen lohnten sich. Mit der Eröffnung der Verbindung war Stuttgart nun direkt an das nationale Eisenbahnnetz angebunden. Die Folgen zeigten sich rasch. Händler konnten ihre Waren leichter exportieren, Rohstoffe gelangten schneller in die Stadt und neue Märkte öffneten sich. Für die Industrie, die sich gerade im Aufschwung befand, war die Eisenbahn ein entscheidender Motor. Maschinenbau, Textilbetriebe und später die aufkommende Automobilindustrie profitierten gleichermaßen. Stuttgart wurde attraktiver für Investoren, Unternehmer und Arbeitskräfte und die Stadt begann stärker zu wachsen als jemals zuvor. Auch das gesellschaftliche Leben veränderte sich. Reisen, die zuvor Tage gedauert hatten, konnten nun in wenigen Stunden bewältigt werden. Studenten, Beamte, Geschäftsleute und Künstler gelangten leichter nach Stuttgart. Und die Stadt rückte enger an die großen Metropolen wie Frankfurt, München oder Mannheim heran. Damit öffnete sich Stuttgart auch kulturell. Neue Ideen, Waren und Einflüsse fanden ihren Weg in die Stadt. Die Eisenbahn brachte jedoch nicht nur Vorteile, sondern auch Herausforderungen. Mit dem wachsenden Verkehr stieg der Lärm und die Stadt musste sich baulich anpassen. Bahnhöfe, Gleise und Infrastruktur prägten das Stadtbild und beanspruchten wertvollen Raum im engen Kessel. Dennoch überwogen die positiven Effekte bei weitem. Die Eisenbahn war ein entscheidender Schritt, der Stuttgart von einer Residenz- und Verwaltungsstadt zu einer modernen Industriestadt transformierte. Im Rückblick war der Anschluss an das Eisenbahnnetz 1846 weit mehr als ein technisches Ereignis. Er symbolisierte den Eintritt Stuttgarts in das Zeitalter der Moderne. Ohne die Bahn wäre der industrielle Aufstieg, den die Stadt im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert erlebte, kaum denkbar gewesen. Die Schienen verbanden Stuttgart nicht nur mit der Außenwelt, sondern auch mit seiner eigenen Zukunft als einer der zentralen Wirtschafts- und Kulturorte im südwestdeutschen Raum. Gründung von Daimler und Benz. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts nahm im Raum Stuttgart eine Entwicklung ihren Anfang, die die Welt verändern sollte: die Erfindung des Automobils. Was zunächst als technisches Experiment begann, wurde bald zu einer Revolution, die Mobilität, Wirtschaft und Gesellschaft tiefgreifend umgestaltete. Zwei Namen sind mit dieser Geschichte untrennbar verbunden: Gottlieb Daimler und Karl Benz. Ihre Ideen und Erfindungen machten die Region Stuttgart zur Wiege des Automobils und legten den Grundstein für eine Industrie, die die Stadt bis heute prägt. Die Voraussetzungen für diesen Durchbruch waren im 19. Jahrhundert günstig. Stuttgart hatte sich längst zu einem Zentrum von Maschinenbau und Ingenieurskunst entwickelt. Handwerkliche Traditionen, technische Fachschulen und eine wachsende Industrie bildeten das Fundament für Innovationen. Zugleich war die Zeit von einem regelrechten Erfindungsgeist geprägt. Überall in Europa experimentierten Tüftler und Ingenieure mit neuen Antrieben, mit Dampfmaschinen, Gas- und Elektromotoren. Die Frage war nicht mehr, ob das Pferd als Hauptmittel der Fortbewegung abgelöst werden konnte, sondern wie und durch welche Technik. In Cannstatt arbeitete Gottlieb Daimler gemeinsam mit Wilhelm Maybach an der Entwicklung eines leichten, schnell laufenden Verbrennungsmotors. Ihr Ziel war es, eine kompakte Maschine zu bauen, die nicht nur stationär eingesetzt, sondern in Fahrzeuge eingebaut werden konnte. 1885 gelang ihnen der Durchbruch. Der sogenannte Reitwagen, eine Art motorisiertes Zweirad, gilt als das erste Motorrad der Welt. Wenig später rüsteten sie Kutschen mit Motoren aus und machten damit den entscheidenden Schritt zum Automobil. Zur gleichen Zeit, wenn auch unabhängig von Daimler, entwickelte Carl Benz in Mannheim sein eigenes motorisiertes Fahrzeug. 1886 erhielt er das Patent für den Benz-Patent-Motorwagen, ein dreirädriges Fahrzeug, das heute als das erste praxistaugliche Automobil gilt. Besonders berühmt wurde die Probefahrt seiner Frau Bertha Benz, die mit dem Wagen von Mannheim nach Pforzheim fuhr und damit eindrucksvoll bewies, dass diese neue Technik alltagstauglich war. Die Entwicklungen von Daimler und Benz liefen zunächst getrennt, doch beide hatten denselben Effekt. Sie schufen eine völlig neue Form der Fortbewegung. War anfangs skeptisch betrachtet oder belächelt wurde, setzte sich nach und nach durch. Die Fahrzeuge wurden leistungsfähiger, zuverlässiger und erschwinglicher. Um die Jahrhundertwende entstanden erste Produktionsstätten und die Region Stuttgart entwickelte sich zum Zentrum der neuen Automobilindustrie. Der Einfluss dieser Erfindungen war enorm. Das Automobil veränderte nicht nur die Art, wie Menschen sich bewegten, sondern auch Wirtschaft und Gesellschaft. Neue Industriezweige entstanden. Werkstätten, Zulieferbetriebe, Tankstellen, Straßen mussten ausgebaut, Städte an die neuen Verkehrsformen angepasst werden. Für Stuttgart bedeutete dies einen enormen Schub. Unternehmer, Arbeiter und Ingenieure strömten in die Region und die Stadt gewann einen Ruf als Ort technischer Innovation und wirtschaftlicher Dynamik. Der Zusammenschluss der beiden Pioniere zu der Mercedes-Benz im frühen 20. Jahrhundert machte Stuttgart endgültig zum Herzstück der deutschen Automobilindustrie. Die Marke entwickelte sich zu einem Weltunternehmen, das nicht nur Fahrzeuge produzierte, sondern auch ein Symbol für Fortschritt und Ingenieurskunst wurde. So wurde aus den Erfindungen von Daimler und Benz weit mehr als eine technische Neuerung. Sie veränderten das Gesicht einer ganzen Region, die sich vom landwirtschaftlich geprägten Landstrich zur Industriemetropole entwickelte. Stuttgart verdankt seinen internationalen Ruf als Automobilstadt diesen beiden Pionieren und ihren visionären Ideen. Was Ende des 19. Jahrhunderts in kleinen Werkstätten begann, sollte die Mobilität der Menschheit für immer verändern und die Geschichte Stuttgarts in die ganze Welt hinaustragen. Weimarer Republik. Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs und dem Zusammenbruch des Kaiserreichs stand ganz Deutschland vor einer ungewissen Zukunft. Auch Stuttgart musste sich in einer völlig neuen politischen und gesellschaftlichen Lage zurechtfinden. Mit der Ausrufung der Weimarer Republik 1919 begann für die Stadt eine Epoche voller Spannungen, aber auch voller Aufbrüche. In diesen anderthalb Jahrzehnten wandelte sich Stuttgart von einer klassischen Residenz- und Industriestadt zu einer modernen Großstadt, die durch Bevölkerungswachstum, technische Innovationen und ein lebendiges Kulturleben geprägt war. Schon die unmittelbaren Nachkriegsjahre brachten große Herausforderungen. Viele Soldaten kehrten verwundet oder traumatisiert zurück. Die Versorgungslage war schlecht, Hunger und Inflation belasteten die Bevölkerung. Doch gleichzeitig zog Stuttgart Menschen aus dem ganzen Land an. Arbeitsplätze in der Industrie, insbesondere im Maschinenbau und in der aufblühenden Automobilproduktion, machten die Stadt attraktiv. Firmen wie Daimler, Bosch oder Maybach expandierten und schufen tausende Arbeitsplätze. Die Einwohnerzahl wuchs rasant und Stuttgart überschritt in den 1920er Jahren die Marke von 300.000 Einwohnern. Damit war die Stadt endgültig zu einer Großstadt geworden. Das Wachstum brachte jedoch Probleme mit sich. Wohnraum wurde knapp und ganze neue Stadtviertel mussten erschlossen werden. Architekten und Stadtplaner standen vor der Aufgabe, moderne Lösungen für eine rapide wachsende Bevölkerung zu schaffen. In diesem Kontext entstanden auch wegweisende Bauprojekte. Besonders berühmt wurde die Weißenhof-Siedlung, die 1927 im Rahmen der Werkbund-Ausstellung errichtet wurde. Internationale Architekten wie Le Corbusier oder Ludwig Mies van der Rohe präsentierten hier neue Konzepte des Wohnungsbaus. Funktional, schlicht und auf die Bedürfnisse einer modernen Gesellschaft zugeschnitten. Die Siedlung machte Stuttgart weltweit bekannt als Zentrum der avantgardistischen Architektur. Parallel dazu entwickelte sich die Stadt zu einem Knotenpunkt moderner Mobilität. Der Hauptbahnhof, dessen Bau 1922 begann, symbolisierte den Aufbruch in ein neues Zeitalter. Der monumentale Bau von Paul Bonatz verband Funktionalität mit repräsentativer Strenge und wurde zu einem Wahrzeichen der Stadt. Mit Straßenbahnen, neu angelegten Straßen und der zunehmenden Zahl von Automobilen veränderte sich das Stadtbild rasant. Stuttgart wurde lauter, geschäftiger, urbaner. Auch das kulturelle Leben erlebte eine Blüte. Theater, Museen und Musikveranstaltungen prägten das Bild und die Stadt zog Künstler, Schriftsteller und Intellektuelle an. Gleichzeitig entwickelte sich eine lebendige Presselandschaft, die das politische Leben begleitete. Doch die Weimarer Republik war auch in Stuttgart von Spannungen gekennzeichnet. Politische Auseinandersetzungen zwischen linken und rechten Gruppierungen führten zu Demonstrationen und teilweise gewaltsamen Zusammenstößen. Die Weltwirtschaftskrise von 1929 traf die Industrie hart, Arbeitslosigkeit und Armut breiteten sich aus und viele Menschen verloren das Vertrauen in die junge Demokratie. Trotz dieser Krisen bleibt die Zwischenkriegszeit ein Abschnitt, in dem Stuttgart seine moderne Identität herausbildete. Die Stadt war nicht länger nur Residenzstadt oder Industriestandort, sondern eine pulsierende Großstadt mit internationalem Ruf. Architektur, Kultur und Technik verbanden sich hier zu einem Bild, das Stuttgart in die erste Reihe der deutschen Städte rückte. Die Jahre der Weimarer Republik endeten auch in Stuttgart mit dem Aufstieg der Nationalsozialisten. Doch die Erinnerung an diese Zeit bleibt ambivalent. Einerseits waren es Jahre der wirtschaftlichen Not und politischen Unsicherheit, andererseits eine Phase intensiver Modernisierung, die das Gesicht der Stadt bis heute prägt. Stuttgart war in diesen Jahren ein Spiegel der deutschen Gesellschaft. Zwischen Aufbruch und Krise, zwischen Moderne und Zerfall. Zeit des Nationalsozialismus. Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten 1933 begann auch für Stuttgart eine Epoche, die von Terror, Verfolgung und letztlich von Zerstörung geprägt war. Was in den Jahren der Weimarer Republik als moderne Großstadt mit einem lebendigen kulturellen Leben gewachsen war, wurde nun in den Dienst einer totalitären Ideologie gestellt. Die Stadt, die als Zentrum von Industrie und Technik große Bedeutung hatte, wurde für das Regime zugleich eine Bühne politischer Inszenierung und ein Ort brutaler Unterdrückung. Schon kurz nach der Ernennung Adolf Hitlers zum Reichskanzler setzten auch in Stuttgart die Gleichschaltungsmaßnahmen ein. Politische Gegner, Sozialdemokraten, Kommunisten und Gewerkschafter wurden verfolgt, verhaftet und in frühe Konzentrationslager verschleppt. Oppositionelle Stimmen verstummten rasch, die Presse wurde gleichgeschaltet, Vereine und Organisationen aufgelöst oder in die NS-Strukturen eingegliedert. Die Bevölkerung war bald dem totalen Anspruch des Regimes ausgesetzt, das in alle Lebensbereiche hineinwirkte, von Schule und Kirche bis hin zum Arbeitsplatz. Besonders dramatisch war die Lage der jüdischen Gemeinde. In Stuttgart lebten zu Beginn der NS-Zeit mehrere tausend jüdische Bürgerinnen und Bürger, die seit Jahrhunderten Teil des städtischen Lebens gewesen waren. Unter den Nationalsozialisten wurden sie systematisch entrechtet, aus dem wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Leben gedrängt und schließlich deportiert. Bereits in den 1930er Jahren häuften sich Schikanen, Berufsverbote und Boykotte. Die Novemberpogrome von 1938 erreichten auch Stuttgart. Synagogen wurden zerstört, Geschäfte verwüstet, Menschen verhaftet und misshandelt. In den folgenden Jahren verschärfte sich die Verfolgung, bis schließlich ganze Familien in Konzentrationslager verschleppt und ermordet wurden. Nur wenige überlebten den Holocaust. Parallel dazu wurde Stuttgart zum wichtigen Rüstungsstandort. Die großen Unternehmen der Region, Daimler-Benz, Bosch und andere, stellten ihre Produktion auf die Bedürfnisse des Krieges um. Panzer, Flugzeugmotoren und militärische Geräte wurden in Massen hergestellt. Dabei kam es zunehmend auch zum Einsatz von Zwangsarbeitern und Kriegsgefangenen, die unter menschenunwürdigen Bedingungen in den Fabriken und Lagern arbeiten mussten. Für die Wirtschaft bedeutete der Krieg zwar zunächst eine Hochkonjunktur, doch sie beruhte auf Ausbeutung und Gewalt. Trotz der allgegenwärtigen Kontrolle gab es auch in Stuttgart Menschen, die Widerstand leisteten. Einzelne Geistliche, Studenten und Arbeiter stellten sich dem Regime entgegen, auch wenn die Möglichkeiten begrenzt und die Risiken enorm waren. Viele wurden denunziert, verhaftet und hingerichtet. Die Stadt zeigt damit, wie tief das Netz der Verfolgung und Einschüchterung reichte, aber auch, dass es immer wieder Stimmen gab, die sich nicht beugen wollten. Die Zeit des Nationalsozialismus hinterließ in Stuttgart tiefe Spuren, materiell wie moralisch. Sie steht für Verfolgung, Gewalt und Zerstörung. Ein Kapitel, das die Stadt für immer geprägt hat und dessen Aufarbeitung bis heute andauert. Zweiter Weltkrieg. Als der Zweite Weltkrieg 1939 begann, war Stuttgart eine pulsierende Industriestadt, deren Fabriken, Werkstätten und Verkehrswege rasch in den Dienst der Kriegswirtschaft gestellt wurden. Doch der Preis, den die Stadt dafür zahlen musste, war hoch. In den 6 Jahren des Krieges erlebte Stuttgart eine Welle von Zerstörungen, wie sie in ihrer Geschichte nie zuvor stattgefunden hatte. Besonders die massiven Luftangriffe der Alliierten ab 1942 legten große Teile der Stadt in Schutt und Asche. Darunter auch die historische Altstadt, die mit ihren engen Gassen, Fachwerkhäusern und Kirchen über Jahrhunderte gewachsen war. Stuttgart war für die Alliierten ein strategisch wichtiges Ziel. Hier produzierten Daimler-Benz, Bosch und andere Unternehmen Rüstungsgüter, von Panzermotoren über Flugzeugteile bis hin zu Munition. Zudem war die Stadt ein Verkehrsknotenpunkt im südwestdeutschen Raum, dessen Eisenbahnlinien und Straßen von militärischer Bedeutung waren. Schon früh setzte deshalb der Luftkrieg ein, doch anfangs beschränkten sich die Angriffe auf einzelne Ziele. Ab 1943 änderte sich die Strategie. Flächenbombardements sollten nicht nur die Industrie, sondern auch die Infrastruktur und die Moral der Zivilbevölkerung treffen. Die Folgen waren verheerend. Nächtliche Angriffe legten ganze Stadtviertel in Trümmer. Brände fraßen sich durch Straßenzüge, die Jahrhunderte überdauert hatten, und verwandelten sie in Schutthalden. Besonders die Altstadt mit ihren engen Fachwerkhäusern war kaum gegen Feuerstürme geschützt. Kirchen, Verwaltungsgebäude, Märkte, alles, was einst das Herz der Stadt gebildet hatte, wurde in wenigen Stunden zerstört. Zeitzeugen berichten von ohrenbetäubendem Donner der Explosionen, von Funkenregen und von verzweifelten Menschen, die in Kellern Schutz suchten. Neben der materiellen Zerstörung waren es die menschlichen Verluste, die Stadt am härtesten trafen. Tausende Menschen kamen bei den Angriffen ums Leben, viele wurden verletzt oder verloren ihr gesamtes Hab und Gut. Familien wurden auseinandergerissen, Kinder zu Verwandten oder aufs Land geschickt, während in Stuttgart selbst das Leben zu einem täglichen Überlebenskampf wurde. Der Alltag war geprägt von Luftalarm, vom Gang in die Schutzräume und von der ständigen Unsicherheit, ob man die nächste Nacht überstehen würde. Gleichzeitig musste die Arbeit in den Rüstungsbetrieben weitergehen. Trotz der Zerstörung wurden Fabriken notdürftig wieder aufgebaut oder in unterirdische Anlagen verlegt. Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene wurden unter menschenunwürdigen Bedingungen eingesetzt, um die Produktion aufrechtzuerhalten. So existierte ein makabrer Widerspruch. Während über der Stadt die Bomben fielen, lief in den Werkhallen weiterhin die Kriegsmaschinerie. Bis 1945 war Stuttgart kaum wiederzuerkennen. Etwa 2/3 der Gebäude der Innenstadt waren zerstört oder schwer beschädigt. Historische Wahrzeichen, die das Stadtbild über Jahrhunderte geprägt hatten, lagen in Trümmern. Die mittelalterliche Struktur der Altstadt, die engen Gassen und Plätze, war nahezu vollständig ausgelöscht. Was blieb, waren Schutthaufen, Ruinen und ein Bild der Verwüstung, das die Menschen noch Jahrzehnte vor Augen hatten. Als amerikanische Truppen im April 1945 in die Stadt einrückten, war Stuttgart ein Symbol der Zerstörung und zugleich ein Schauplatz der Hoffnung auf ein neues Kapitel. Die Bombardierungen hatten nicht nur Häuser und Straßen vernichtet, sondern auch das kulturelle Gedächtnis der Stadt schwer getroffen. Zugleich legten sie den Ausgangspunkt für den späteren Wiederaufbau, bei dem Stuttgart sich von Grund auf neu erfinden musste. Die Jahre des Bombenkriegs gehören zu den dunkelsten Kapiteln der Stuttgarter Geschichte. Sie zeigen, wie sehr eine Stadt im Strudel globaler Konflikte untergehen kann, und sie markieren den tiefen Einschnitt, nachdem Stuttgart aus Ruinen neu erstehen musste. Wiederaufbau. Als im Frühjahr 1945 die amerikanischen Truppen in Stuttgart einmarschierten, fanden sie eine Stadt vor, die kaum noch wiederzuerkennen war. Ausgedehnte Trümmerfelder zogen sich durch das Nesenbachtal. Die Altstadt war fast vollständig ausgelöscht und viele Viertel bestanden nur noch aus Ruinen. Rund 2/3 der Wohnhäuser waren zerstört, Infrastruktur und öffentliche Gebäude lagen am Boden. Doch aus dieser scheinbar hoffnungslosen Lage begann bald ein Prozess, der Stuttgart in wenigen Jahrzehnten von einer zerstörten Stadt zu einem Zentrum von Industrie, Kultur und Politik machte. Die ersten Jahre nach dem Krieg waren geprägt von Improvisation und Überlebenswillen. Menschen kehrten aus der Evakuierung oder der Gefangenschaft zurück, suchten in den Trümmern nach Habseligkeiten und errichteten provisorische Unterkünfte. Trümmerfrauen räumten Schuttberge, Ziegel wurden gesäubert und wiederverwendet. Aus der Not entstand ein kollektives Gefühl des Anpackens. Das Ziel war nicht allein, Dächer über den Köpfen zu schaffen, sondern die Stadt als Ganzes wieder funktionsfähig zu machen. Bereits Ende der 1940er Jahre setzte die planvolle Phase des Wiederaufbaus ein. Dabei stand Stuttgart vor einer schwierigen Entscheidung. Sollte man die zerstörte Altstadt in ihrer historischen Form rekonstruieren oder einen modernen, funktionalen Stadtplan umsetzen? Man entschied sich überwiegend für den modernen Weg, breite Straßen, neue Verkehrsachsen und schlichte, funktionale Bauten prägten fortan das Bild der Innenstadt. Nur wenige historische Gebäude wurden rekonstruiert, etwa das alte Schloss oder die Stiftskirche. So entstand ein neues Stuttgart, das nicht mehr das mittelalterliche Gesicht trug, sondern den Anspruch einer modernen Metropole verkörperte. Parallel dazu begann der wirtschaftliche Aufstieg. Schon in den 1950er Jahren, während des sogenannten Wirtschaftswunders, erlebte die Region einen enormen Aufschwung. Die traditionsreichen Unternehmen, allen voran Daimler-Benz und Bosch, nahmen ihre Produktion wieder auf und expandierten. Der Automobilbau entwickelte sich endgültig zum Markenzeichen der Stadt, aber auch Maschinenbau, Elektrotechnik und andere Industriezweige florierten. Arbeitskräfte strömten nach Stuttgart, zunächst aus anderen Teilen Deutschlands, bald auch aus dem Ausland. Gastarbeiter aus Italien, der Türkei, Griechenland und später aus Jugoslawien wurden Teil des wirtschaftlichen Erfolges und prägten zugleich das gesellschaftliche Leben. Doch der Wiederaufbau beschränkte sich nicht auf Wirtschaft und Infrastruktur. Auch kulturell begann Stuttgart neue Strahlkraft zu entfalten. Die zerstörten Theater, Museen und Konzertsäle wurden wieder aufgebaut oder neu errichtet. Das Staatstheater, die Staatsgalerie, das Württembergische Landesmuseum im Alten Schloss, all diese Institutionen trugen dazu bei, dass Stuttgart nicht nur Industriestadt, sondern auch Kulturzentrum wurde. Internationale Künstler traten hier auf, Ausstellungen von Weltrang fanden statt und die Stadt erwarb sich einen Ruf als lebendige Kulturmetropole. Zugleich entwickelte sich Stuttgart zu einem Zentrum der Politik. Mit der Gründung des Landes Baden-Württemberg 1952 wurde die Stadt zur Landeshauptstadt gewählt. Regierungsgebäude, Ministerien und Parlamente machten Stuttgart zu einem politischen Schaltpunkt, der überregionale Bedeutung erhielt. Damit verband sich Industrie, Kultur und Politik auf engem Raum, eine Kombination, die Stuttgart dauerhaft prägen sollte. In den Jahrzehnten nach 1945 war der Wandel unübersehbar. Aus einer zerstörten Trümmerlandschaft wurde eine Stadt, die Hoffnung und Aufbruch verkörperte. Zwar wurde der Verlust des historischen Stadtbildes oft beklagt, doch die neu entstandene Stadt zeigte, dass Stuttgart aus den Ruinen nicht nur überleben, sondern sich neu erfinden konnte. Der Wiederaufbau war daher mehr als eine bauliche Leistung. Er symbolisierte die Fähigkeit einer Gemeinschaft, nach Katastrophe und Zusammenbruch einen neuen Anfang zu wagen. Stuttgart wurde zu einem Sinnbild des westdeutschen Wirtschaftswunders und zugleich zu einer Stadt, die Industrie und Kultur, Arbeit und Lebensqualität miteinander zu verbinden wusste. Landeshauptstadt Baden-Württemberg. Im Jahr 1952 trat für Stuttgart ein weiterer bedeutender Moment in der jüngeren Geschichte ein. Die Stadt wurde zur Hauptstadt des neu gegründeten Bundeslandes Baden-Württemberg ernannt. Damit erhielt Stuttgart nicht nur eine politische Aufwertung, sondern auch eine Rolle, die weit über die Grenzen der Region hinauswirkte. Der Weg dahin war jedoch keineswegs selbstverständlich, sondern Ergebnis der Nachkriegsordnung und der politischen Neuordnung Südwestdeutschlands. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs hatten die Alliierten das deutsche Staatsgebiet in Besatzungszonen aufgeteilt. Der Südwesten fiel unter französische und amerikanische Verwaltung und es entstanden zunächst drei eigenständige Länder: Württemberg-Baden im amerikanischen Sektor, Württemberg-Hohenzollern und Baden im französischen Sektor. Diese Aufsplitterung war ein Provisorium, Doch es war bald klar, dass eine dauerhafte Lösung gefunden werden musste. Wirtschaftlich und kulturell waren die Regionen eng verbunden und eine Zersplitterung erschien auf Dauer unpraktisch. Die Diskussion über einen Zusammenschluss zog sich durch die frühen Nachkriegsjahre. Viele Menschen identifizierten sich noch stark mit den alten Ländern Baden oder Württemberg und standen einer Vereinigung skeptisch gegenüber. Erst eine Volksabstimmung 1950 brachte die Entscheidung. Mit knapper Mehrheit votierten die Bürger für die Bildung eines neuen Südweststaates. Am 25. April 1952 wurde Baden-Württemberg offiziell gegründet, als eines der 16 Bundesländer der Bundesrepublik Deutschland. Die Frage der Hauptstadt war politisch heikel. Karlsruhe hatte als Sitz des Bundesgerichtshofs eine wichtige Stellung. Freiburg galt als kulturelles Zentrum Badens, während Stuttgart als größte Stadt und wirtschaftliches Herzstück des Landes in den Vordergrund trat. Am Ende setzte sich Stuttgart durch. Entscheidend war seine bereits bestehende Rolle als Verwaltungssitz, seine zentrale Lage im Land und seine Bedeutung als Industrie- und Kulturmetropole. Mit der Wahl zur Landeshauptstadt zog ein neuer politischer Alltag in die Stadt ein. Ministerien, Landesbehörden und der Landtag fanden hier ihren Sitz. Das politische Leben Baden-Württembergs konzentrierte sich fortan im Stuttgarter Schloss und in den neu errichteten Regierungsgebäuden. Für die Stadt bedeutete dies einen weiteren Schub an Bedeutung und Einfluss. Stuttgart war nun nicht mehr nur Industriestadt und kulturelles Zentrum, sondern auch politisches Machtzentrum. Die neue Rolle prägte auch das Selbstverständnis der Bevölkerung. Stuttgart stand nun stellvertretend für ein Bundesland, das durch wirtschaftliche Stärke, Innovationskraft und kulturelle Vielfalt bekannt werden sollte. In den folgenden Jahrzehnten entwickelte sich Baden-Württemberg zum Musterländle und Stuttgart als Hauptstadt wurde zur Schaltstelle dieses Erfolges. So war die Ernennung Stuttgarts zur Landeshauptstadt mehr als eine formale Entscheidung. Sie festigte die Position der Stadt als Drehscheibe von Industrie, Kultur und Politik und verlieh ihr ein Gewicht, das sie dauerhaft in die erste Reihe deutscher Städte stellte. Der 25. April 1952 markiert deshalb nicht nur die Geburt eines neuen Bundeslandes, sondern auch den Beginn einer Epoche, in der Stuttgart seine Rolle als Herz und Kopf Baden-Württembergs übernahm. Stuttgart heute. Wer Stuttgart heute betrachtet, sieht eine Stadt, die viele Gesichter trägt. Zwischen den Hügeln des Neckartals erhebt sich ein urbanes Zentrum, das moderne Architektur, Industriebauten, kulturelle Einrichtungen und grüne Rückzugsorte miteinander verbindet. Was einst als kleines Gestüt im 10. Jahrhundert begann, ist im 21. Jahrhundert zu einer internationalen Metropole geworden, die für Automobilindustrie, Kultur und Politik gleichermaßen steht. Kaum eine Stadt ist so eng mit der Geschichte des Automobils verbunden wie Stuttgart. Daimler, Porsche, Bosch, Namen, die weltweit für Ingenieurskunst und Innovation stehen, haben hier ihren Ursprung. Der Raum Stuttgart gilt zu Recht als Wiege des Automobils und noch heute sind die Werke, Entwicklungszentren und Zulieferbetriebe Motor der regionalen wie globalen Wirtschaft. Jährlich zieht die Stadt Fachleute, Ingenieure und Besucher aus aller Welt an, die sich für die neuesten Entwicklungen in Elektromobilität, autonomem Fahren und nachhaltiger Technik interessieren. Die Automobilmuseen von Mercedes-Benz und Porsche sind nicht nur touristische Anziehungspunkte, sondern auch Symbole für den Erfindergeist, der Stuttgart bis heute prägt. Doch Stuttgart ist weit mehr als eine Industriestadt. In den vergangenen Jahrzehnten hat sie sich zu einem kulturellen Zentrum von internationalem Rang entwickelt. Die Stuttgarter Staatsoper genießt Weltruf. Die Staatsgalerie beherbergt Meisterwerke von der alten Kunst bis zur Moderne Und Theater, Ballett und Festivals sorgen für ein vielfältiges kulturelles Leben. Die Weißenhof-Siedlung, einst visionäres Experiment des neuen Bauens, gehört heute zum UNESCO-Welterbe und erinnert daran, dass Stuttgart immer wieder ein Ort architektonischer Avantgarde war. Auch politisch nimmt die Stadt eine zentrale Rolle ein. Als Landeshauptstadt Baden-Württembergs ist Stuttgart Sitz von Parlament, Regierung und Ministerien. Hier werden Entscheidungen gefällt, die weit über das Land hinauswirken. Internationale Konferenzen, Wirtschaftsgipfel und kulturelle Begegnungen machen die Stadt zu einem Knotenpunkt des politischen und gesellschaftlichen Lebens. Dabei hat Stuttgart trotz seiner internationalen Bedeutung seinen regionalen Charakter bewahrt. Weinberge reichen bis in die Stadt hinein. Traditionelle Feste wie das Cannstatter Volksfest ziehen Millionen Besucher an. Und zahlreiche Grünflächen machen die Stadt zu einer der grünsten Metropolen Deutschlands. Dieses Spannungsfeld aus globaler Ausstrahlung und lokaler Verwurzelung prägt das besondere Gesicht Stuttgarts. Gleichzeitig steht die Stadt, wie viele andere Metropolen, vor Herausforderungen. Verkehr und Luftqualität sind Dauerprobleme. Und die Suche nach nachhaltigen Lösungen beschäftigt Politik und Wirtschaft gleichermaßen. Der umstrittene Bahnhofsumbau Stuttgart 21 hat über Jahre hinweg gezeigt, wie stark die Stadt zwischen Tradition, Fortschritt und Bürgerprotest schwankt. Und doch ist Stuttgart heute ein Beispiel für die Wandlungsfähigkeit einer Stadt. Aus einem Gestüt im Nesenbachtal wurde ein internationaler Industriestandort, aus einer Residenzstadt ein kulturelles Zentrum, aus den Trümmern des Krieges eine politische und wirtschaftliche Metropole. Stuttgart ist heute ein Ort, an dem Vergangenheit und Zukunft auf einzigartige Weise miteinander verschmelzen und wo die Geschichte einer ganzen Region in die Welt hinausstrahlt.